It's Chris Brooks, founding member of CCK, the Calamari Catch King, and you're listening to Wrestling Talk Radio.
Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Wir sind's mal wieder, Wrestling Talk Radio, und wir sind ganz frisch noch. Also der Start ist jetzt genau zum Zeitpunkt der Aufnahme genau 24 Stunden her. Nämlich vom King of the Ring, beziehungsweise King and Queen of the Ring. Wir nehmen nämlich gerade am Sonntag um 19 Uhr auf. Die Show hat am Samstag um 19 Uhr angefangen. Ich war drauf und dran, dass die um 18 Uhr anfängt. War auf der Seite vom, hab's WWE Network aufgemacht und hab mich dann gewundert, warum ist da nirgendwo King und Queen of the Ring? Hab schon gedacht, ich bin jetzt ein bisschen doof oder das Network spinnt. Aber da hat irgendwas eh nicht funktioniert, weil das mir auch den Kickoff da nicht so richtig angezeigt hat. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Heute sind wir in einer gemütlichen, im gemütlichen Duett unterwegs. Das Duett der WWE-Leute, sozusagen die Standardbesetzung. Der Stefan ist hier. Und ich habe schon gehört, ihr wart bei Abgestaubt die Woche auch schon fleißig.
Ja, servus miteinander. Ich komme hier rein mit gefärbten Haaren und Flammenwerfern. Und deswegen sind wir halt nur zu zweit. Wir hatten diese Woche am Dienstag, haben wir aufgezeichnet. Und nachdem ich ja letzte Woche, eine Woche davor schon Matze gespoilert habe mit Mask, wobei es eigentlich kein Spoiler war, sondern ja, ein bisschen ein Zuckerl für die Leute, die All Eyes On auch hören. Ja, wurden die zwei Wrestling, kann ich jetzt auch bekannt geben. Das war Quiz mit Silverhawks und natürlich ich mit der besten Sendung, die es damals gab, Captain Future. Und das Ganze ist bei der Abgestaubt, bei den ganzen Kanälen, ist heute am Sonntag, den 26. rausgekommen. Und ja, könnt ihr reinhören, Daumen da lassen und ja, auch eure Kommentare abgeben.
Ja, ich habe schon auf mein Podcast-Abspielgerät meiner Wahl runtergeladen und auf die Playliste gepackt.
Die Nummer 217, oder?
160. Allerdings sind da viele Sachen, die halt einfach drauf sind, damit ich sie mir irgendwann mal anhöre, wenn ich mal Zeit habe. Also gerade so bei, es gibt so einige Filmpodcasts, wo die, zum Beispiel gibt es einen, der heißt Bahnhofskino, da machen, haben die, ich weiß gar nicht, ob sie schon durch sind, zum Beispiel Steven Spielberg, die Karriere und dann in jeder Ausgabe so zwei Filme von dem. Und die sind jetzt auf der Playlist. Und dann höre ich das halt irgendwann mal, wenn gerade sozusagen von den Sachen, die ich immer aktuell höre, gerade nichts da ist. Oder von der Videospielvariante von All Eyes On. jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein von den zwei alten Herren, die über alte Spiele reden.
Chris und Sven.
Da gibt es auch einen Podcast mit zwei ehemaligen Redakteuren von der GameStar mit Gunnar Lott und noch einem. Jetzt mache ich mein Handy auf, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe. Es ist nicht auf ein Bier, das ist der andere Videospiel-Podcast große, den ich empfehlen kann. Jetzt müsste ich das hier nur finden. Stay Forever, natürlich. Das ist immer so. Die machen halt alte Spiele. Und da ist halt auch komplett egal, wann ich die höre. Und da ich da einiges noch nicht gehört habe, da ist halt meine Playlist ein bisschen länger. Aber wie gesagt, meistens habe ich eben mal so die Sachen, die jede Woche rauskommen, die ich dann immer frisch höre, und abgestaubt höre ich dann auch immer relativ zeitnah. Ich kann euch da draußen, machen wir gleich die Werbung ein bisschen rund, natürlich wrestlingtalkradio.de ist unsere Webseite, da findet ihr alles, alle Folgen im großen Archiv zum Download oder direkt streamen. Ihr kennt das schon, ihr hört das jedes Mal. Wir sind auf YouTube und den Podcast-Apps eurer Wahl. Wie immer gilt, liken, faven, teilen, Daumen hoch, Sterne verteilen, immer so viele wie gehen. Gerade bei YouTube sind auch Kommentare wunderbar, weil das freut den Algorithmus. Wenn der Algorithmus sich freut, freuen wir uns. Win-win für alle. Und am letzten Freitag ist die neueste Ausgabe von Wissen macht auch rausgekommen, wo wir wieder ein bisschen, ich glaube, wir sind knapp unter 3 Stunden geblieben, ein bisschen uns, den guten Egon, Hugo Egon Balder, oder wie wir gelernt haben, Egon Hugo Balder.
Das wusste ich.
gechannelt habe und wir ein bisschen genial daneben gespielt haben. Ich kann sagen, dass das Haus war voll. Ich müsste jetzt echt hart überlegen, wer alles mit dabei war. Ich glaube, es war Alex, zweimal Chris, Matze, Jens. Ich glaube, das sind schon 5, ne?
Das war.
Ja, das sind schon 5. ja, war lustig, glaube ich. Und
wie ihr gesagt habt über Hugo Egon Balder, dass er Egon Hugo heißt und dass die Leute einfach Vor- und Nachname tauschen und ihr einfach nicht auf Daniel Bryan und Bryan Danielson gekommen sind. Zeit.
Das
Offensichtliche.
Das sind ja so, heißt mit Wrestling, wer kennt sich von denen mit Wrestling aus? Heißt, oder, da war doch ja. Gar keiner mit bei.
oder Fun Fact, Aubrey Edwards, die AEW-Ringrichterin, die ist auch ein Künstlername. Ich glaube, ihr Vater ist gestorben. Oder also auf alle Fälle hat sie mit ihrem Vater zum Wrestling geschaut und die hat sie halt im Wrestling immer unterstützt. Und die heißt Edward Aubreys. Und deswegen hat sie den Namen umgetauscht, um ihn zu ehren, mit diesem Namen anzutreten. Also, ja.
Ist ja ein bisschen so. Also in dem Fall nicht Verwandtschaft, aber bei Kevin Owens, wo ja auch der sozusagen da von Owen Hart mit drin ist.
Ja, da war mehr dabei. Es waren 3 Gründe, glaube ich.
Ja, da war
Owen Hart, dann wegen Owen Hart hat er seinen ältesten Sohn, gut, er hatte nur einen Sohn, also seinen Sohn hat er auch Owen genannt. Und als er damals nach Florida kam, ins PC, ist er quasi da auch hingezogen und in eine Wohnung und der Vormieter hieß Owens. Da hat er gesagt, es kann nicht sein, dass es so viele Zufälle sind, jetzt nennt er sich Kevin Owens.
Ja, und mittlerweile hat er genauso viele Interkontinentetitel-Regentschaften mit genauso vielen Tagen.
Ja.
Ja. So, ich mache mir erstmal ein Getränk auf für die Podcast-Aufzeichnung. Frisch aus dem Kühlschrank. Ein gutes Summersby Orange Spritz Cider. Hier schön mit Kronkorken. Hier wird ordentlich Kultur. Sonntagabend, warmes Wetter. Es ist hier echt unangenehm drin, muss ich sagen. Bei mir, da kann man auch mal was Kühles vertragen. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Pay-Per-View anfangen, der 5 Matches auf der Hauptcard hatte, plus 1 im Kickoff.
Fast über AEW. Das ist wahrscheinlich auch diese Woche auch noch ein Roundtable dazu kommt.
Da haben, sagen wir es mal so.
Es ist geplant.
Es ist geplant. Es gab natürlich auch ein Kick-Tipp-Spiel.
Wir hatten da gewonnen.
insgesamt 9 Leute. Ich sag's ganz ehrlich,
ich weiß.
Weniger als ich befürchtet habe. Es ist nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal, wo wir irgendwie bei 17 waren. Und deshalb lese ich es heute auch mal vor, weil es nicht ganz so viele sind. Alles richtig beantwortet haben Damien, HST, Michi, James Blast, meine Wenigkeit, der Stefan, Luke 03, Marco Guerrero 93, der Matze und der Ruftermann. Ich weiß zwar nicht, was er ruft, aber ja, irgendwas. Jetzt kann er rufen, Sieger. Ja. Gucken wir noch ganz kurz auf die aktuellen, auf die Gesamttabelle.
Du, glaube ich, bist Zweiter.
Ja, mit 161.
Matze ist Achter oder so und ich bin Zwölfter. Oder Matze ist
Neunter. Matze ist Neunter mit 152 und du bist punktgleich mit dem Alex 12 und 13 mit 149.
Ja. Gute Freunde kann niemand trennen.
ganz vorne ist der Tom-Tommy mit 166. Wie gesagt, ich 5 Punkte dahinter. 2 Punkte hinter mir auf der 3 Marco Guerrero 93 und auch der Rest. Also da ist sehr, sehr viel, es ist sehr, sehr knapp. Also wie gesagt, du mit Alex auf 12 und 13, ihr seid auch nur 12 Punkte hinter mir.
Ja.
Gut, bei einem WWE-Tippspiel aktuell gibt es immer nicht ganz so viele Punkte. Aber
das ist immer das Blöde, wenn es nur so 5 oder 6 Tipps gibt, dann musst du wieder, kommt Double or Nothing, gab es kein Tippspiel.
Nein.
Nein.
Ich sag's ganz ehrlich, ich hab's halb vergessen, dass überhaupt Double or Nothing stattfindet.
Dann machst du jetzt schnell noch ein Tippspiel. Dann tragen wir 2-0 ein und dann übernehmen wir die Führung hier.
Ja,
Und haben alles falsch wahrscheinlich.
Mal gucken. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Aber man muss eh sagen, es ist gar nicht so schlimm, dass jetzt bei AEW nicht jedes Mal, weil dadurch, dass die jetzt mehr Pay-Per-Views machen und immer so viele Matches, wie wir vorhin gerade festgestellt haben, dieses Mal 12. Und bei Kicktipp man pro Saison immer nur eine gewisse Anzahl an Tipps machen kann und ich da schon die letzten 2 Jahre immer Probleme mit hatte, an das Limit zu kommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dass,
das Limit zu halten, meinst du?
Ja, das auch. Ist das, wie gesagt, mit AEW vielleicht gar nicht so verkehrt, dass da ich das nicht immer so ganz auf dem Schirm habe. Wie gesagt, da bin ich im Moment, kriege ich da vieles gar nicht so mit, was da überhaupt abgeht. Ja, gucken wir mal noch ganz kurz auf, was ein bisschen so newsmäßig ansteht. Ich überlege gerade, was bei uns noch ansteht demnächst. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was beim WTR, wie gesagt, wahrscheinlich kommt ein AEW Double or Nothing Roundtable. Dann ist schon wieder der neue Monat, das heißt, da könnte dann irgendwann Give Me Five relativ früh wiederkommen. Und Battleground ist ja auch schon Anfang Juni. Wie ich während King and Queen of the Ring mitgekriegt habe, weil ich das irgendwie bei mir in Richtung Anfang Juli abgespeichert hatte und irgendwo auch in einem Podcast gesagt hatte, so, ach ja, das sind ja noch fast 6 Wochen. ja gut, und in 3 Wochen ist auch schon wieder Clash at the Castle in Glasgow. Und theoretisch wollen Jens und ich auch noch zu Marigold was machen. Aber da gucken wir mal, wann wir dafür Zeit haben. Ansonsten, apropos Marigold, was, jetzt wollte ich gerade sagen, für Battleground schon vielleicht noch wichtig werden könnte, aber das ist gar nicht Battleground, das wäre die Show danach, Heatwave, wo das wichtig werden könnte. Julia hat sich direkt bei der ersten Show im Main Event verletzt.
Hat gebrochen, oder?
Handgelenk. Und fällt jetzt erstmal ein bisschen aus, allerdings aus eigener Erfahrung kann ich sagen, gebrochenes Handgelenk braucht zwar ein bisschen mit der Heilung, aber da kannst du im Zweifel relativ schnell mit einer Schiene auch schon wieder Sachen machen, sag ich mal.
Ja, je nachdem, wo halt das gebrochen ist. Wenn das Kambein gebrochen ist, dann dauert es länger.
Ja. Wie gesagt, das ist immer so, ne? Wie und wie schwer und was und so. Aber ja, ist natürlich ungünstig, weil sie damit direkt erstmal für die erste Tour sozusagen da ein bisschen ausfällt und auch direkt war jetzt am Mittwoch die Hana Kimura Memorial Show zum ihrer vierter Todestag. Und da wäre Julia eigentlich auch im Main Event gewesen, wurde jetzt dann vertreten von Utami Hayashashita.
Gesundheit.
Mit der sie bei der ersten Show im Main Event noch als Tag Team angetreten ist gegen Saré, die wir auch noch von NXT kennen. Und Ulf Hermanns 20-jährige Tochter, Buzilla.
Weißt du, genau, weißt du, dass sie Buzilla heißt? Weil Ulf Hermann sie damals auch Bo genannt hat. Wie Bo Derek. Und ja, das ist also Spitzname. Also sie heißt in Wirklichkeit auch Bo.
Ja. Da sie relativ, ich sag jetzt mal, groß ist, ne? Ist denn halt so. Das Godzilla sozusagen, ne? Das ist nicht Godzilla, ja, sondern Bozilla. Ja. Ist jetzt vielleicht auch nicht der Kreativität letzter Schluss, aber hey. Ja, ansonsten, wir haben kurz bei Wissen macht Aue am Anfang, hat Matze kurz drüber geredet. Am Pfingstmontag ist Bad Bones verstorben mit 40.
Ist einfach krass. Weil halt, ja, Mitte der 2000er Jahre war halt, das deutsche Wrestling war halt, ja, mehr oder weniger nicht vorhanden. Und Absolute Andy, Bones und,
Kovac?
Carsten Beck,
ja.
Und Walter, die haben dann das Ganze irgendwie aufgebaut und von denen sind jetzt drei tot. Das ist... Ja. Sehr jung. Ja. Das ist einfach krass.
Ich war ehrlich gesagt auch schockiert, dass er erst 40 war.
Ja, weil, gefühlt immer dabei. Und das meiste, was mich schockiert hat, er ist am gleichen Tag gestorben wie sein großes Idol, der Macho Man. Mit der gleichen Todesursache.
Ja.
Das ist einfach ja, komisch.
Ja. Der.
Oder?
Der Mittwoch, wie gesagt, war auch wieder so ein Tag, wo auf Twitter dann mehrere Sachen, wo ich so gedacht habe, so, das ist echt alles am selben Tag. Mittwoch war, wie gesagt, Hana Kimuras Todestag, Bray Wyatts Geburtstag und noch irgendwer, der auch an dem Tag verstorben war. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, wer. Es war noch bei irgendwem. Es waren auch so drei Daten auf einem, wo man so denkt, so, boah, ey. Ist auch
so wie damals, jetzt letzte Woche war der 25. Todestag von Owen Hart, den besten Wrestler und besten King of the Ring, den es je gab. Und in dem Fall erinnere mich immer, dass Rick Root starb am 20. April 1999. Und am gleichen Tag waren die Columbine, ja, Schießerei auf der Schule. Das einfach, manchmal schließt man Kreise, die gar nicht offen waren. Das ist immer komisch.
Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, hat sich das WTR-Team auch ein bisschen verändert.
Dazu am besten Wissen macht auch die ersten 5 Minuten hören.
Ja.
Da erklärt das Matze ziemlich genau wie was.
Ausführlich.
Ja, genau.
Machen wir.
Und
ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Ja. Willi gegangen, Basti hat sich angeschlossen. Philly, weil er kaum Zeit hat, hat gesagt, ey, ich komme zwar immer gerne mal vorbei, wenn es passt, aber nehmt mich mal aus dem offiziellen Team. Ja. Bei Philly ändert sich halt offiziell gar nichts.
Leverkusen wird Meister und ja,
ja.
Philly hört auf.
Und wäre Leverkusen nicht im Euroleague-Finale gewesen, was auch am Mittwoch, wo wir Wissen macht, auch aufgezeichnet haben, er wäre Philly da gewesen. Ja.
Ja, hat er nicht viel gebracht.
Ja, gut. Immerhin haben sie DFB-Pokal gewonnen und Da hat sich dann Heidenheim drüber gefreut, weil die dadurch noch international spielen. Hey, ist auch was.
Apropos international. Es gab einen internationalen Premium Live Event.
Das ist absolut richtig. Irgendwas wollte ich, ich hatte noch irgendwie so mit Verletzungssachen noch auf dem Schirm, aber das habe ich jetzt alles wieder vergessen.
Kommen wir später zu, dass Drew McIntyre wieder
fit ist. Stimmt. Ansonsten beim AEW-Pod, falls es da keinen Podcast gibt, Eddie Kingston fällt lange aus. Der hat sich einmal alles kaputt gemacht im Bein. Bei
hat
der
er noch einen Titel? Hat er denn noch einen Titel?
Nee, den letzten hat er bei New Japan bei der Show, glaube ich, müsste das gewesen sein, an Gable Kid verloren. Wer es nicht gesehen hat, draußen ein Backbody-Drop und mit dem Bein auf die Absperrung. Ich glaube, so nach 5 Minuten hat das Match noch zu Ende gemacht. Bein gebrochen.
Gefällt das.
Und alle Bänder durch und musste sich jetzt operieren lassen. Mein aktueller Stand ist, wenn er in einem Jahr wieder da ist, wäre das schon nicht verkehrt.
Ja, mit Haven gefällt das. Die Clip habe ich damals gesehen und das auch.
Ja. Kenny Omega wurde jetzt auch operiert. Endlich, muss man sagen. Hat sich sein Divertikulitis-Problem so auf einem Niveau bewegt, dass man da operieren konnte. Bedeutet aber auch, oder ist zumindest aktuell das, wovon man ausgeht, dass er auch eine ganze Weile weiterhin ausfallen wird. Auch trauriges Jubiläum. Die Woche ist es zum Tag der Aufzeichnung oder um den Tag ringsrum ist Jamie Hayter jetzt genau ein Jahr raus. Wo man auch nicht so richtig weiß, was mit ihr ist. Die macht so den MJF und ist komplett untergetaucht. Selbst Melzer und Co. Wissen nichts, beziehungsweise sagen nichts dazu.
Das heißt, sie debütiert heute, sie kommt heute zurück.
Ja, gut.
Zusammen mit Jinder Mahal.
Ich glaube, ich überlege gerade, irgendwo ist Jinder sogar schon angekündigt, könnte sogar bei Game Changer sein. Irgendwo hat er schon eine Buchung bei irgendeiner größeren Liga. Ich meine sogar, dass bei Game Changer was war. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Egal. Da werden wir drüber reden, wenn es soweit ist. Das kann ich versprechen. Machen wir mal mit der eigentlichen Show. Wie es diesmal offiziell hieß, Countdown. Gab es sogar mal wieder ein Match, wobei ich glaube, das war bei den Saudi-Shows die letzten Male auch, dass es sozusagen ein Pre-Show-Match gab.
Das kann sein. Ich habe mich nur gewundert, dass es 2 Stunden Countdown waren.
Ja, das.
Ich war da gerade unterwegs und dann heißt es um 17 Uhr, die Dingsche beginnt. Die Show beginnt, also die Pre-Show beginnt. Denk mal, was jetzt? Ich dachte, um 18 Uhr geht's los, um 19 Uhr Event. Nee, 17 Uhr war aber relativ kurzweilig.
Vielleicht war das auch deshalb, oder das ist der Grund, dass ich gedacht habe, dass die Hauptshow um 18 Uhr losgeht.
Ja.
Weil ich beim Countdown irgendwie mitgekriegt habe, dass der um 17 Uhr. Ja, auf jeden Fall im Countdown gab es. Damen-Tag-Team-Titel-Match. Candice LeRae und Indi Hartwell haben sich an dem Monster-Team, muss man ja fast sagen, Team Dominance, Bianca Belair und Jade Cargill verloren. Auch wenn sie, wenn Jade und Bianca im Hitman Magenta angetreten sind, macht's die gute Bianca bei mir immer noch nicht sympathischer. Aber es war auf jeden Fall eine gute Farbwahl. Und das Einzige, was ich groß zum Match zu sagen habe, es war gut. Die Stimmung war auch echt okay. Ja. Also überhaupt in der gesamten Show. Also das gab's, das hatten wir die letzten Male ab und zu mal, dass gerade auch Nicole manchmal so ein bisschen mit der Stimmung bei den Saudi-Shows nicht so zufrieden war.
Das ist aber gar kein Vergleich mehr zu früher. Weißt du noch, die erste Saudi-Show, wo sie mit dem Couch ja. auf dem Couch gegenüber der Hardcamera waren?
Ja, ja. Alleine jetzt, dadurch, dass jetzt immer auch, ich sag mal, viele jüngere, so Kinder und so, da sind, ist das oft besser. Aber wie gesagt, diesmal fand ich auch, dass die deutlich stimmungsvoller waren als teilweise die letzten Male. Ja, Matchstory war halt relativ klar. Bianca hat, war ja im King of the Ring Turnier mit drin, hat jetzt bei SmackDown ihr sozusagen das SmackDown-Finale verloren gehabt gegen Nia Jax, hat während des gesamten Turniers immer wieder so ein bisschen Probleme, in Anführungsstrichen, mit ihrem Knie gehabt. Das war jetzt halt auch hier so die Story im Match, dass das so vielleicht die Stelle ist, wo Indy und Candice vielleicht eine Chance haben. Und am Ende gab es einen Teamfinisher von Bianca und Jade, der ordentlich geklatscht hat. Im Ende, ich weiß gar nicht, als was man es genau bezeichnet. Also, ich habe erst gedacht, dass Bianca Jade Candice sozusagen hinwirft für Jades Finisher. Weil der Ansatz so ein bisschen so aussah, wie wenn sie den, ja, ist ja im Endeffekt der Glam Slam, so ein bisschen von Jade. Aber dann geht Bianca auf den Rücken, mit den beiden Candice sozusagen weggestoßen und im Endeffekt so eine Art, nicht ein richtiger German Suplex, aber halt so eine Art Suplex. Und das hat ordentlich geklatscht. Und ich war überrascht, dass das jetzt der Finisher war. Ich glaube, den haben sie auch zum ersten Mal so gezeigt. Aber so wie das geklatscht hat, da habe ich auch gedacht, ja, okay, passt. Also, das war ein gutes Match. War vollkommen in Ordnung. Hätte ehrlich gesagt auch gerne auf die Hauptcard noch gekonnt. Und das wäre jetzt auch okay gewesen. Ich gucke gerade, ja, 8 Minuten. Passt. Jo. Hast du noch was zu ergänzen zum Kickoff-Countdown-Match?
Jein. Also grundsätzlich, das Match wurde aufgebaut. Bianca Belair hat ja gegen Nia Jax im Halbfinale verloren. Und als sie den KOD zeigen wollte und unter Nia Jax zusammengebrochen ist, und dann wurden sie halt von Candice LeRae und Indy Hartwell herausgefordert und deswegen kam das Match noch einen Tag vorher noch auf die Card. Und ja, sie hatten halt Zeit. Mir ist aufgefallen, Jade, also Bianca Belair tut Jade Cargill gut. Mhm. Sie wirkt immer sicherer. Also die ersten Matches waren jetzt nicht so rein wrestlerisch, oder wie sie stehen muss, wie sie das macht. Sie bekommt halt immer wieder mehr Erfahrung und sie, glaube ich, lernt auch ziemlich schnell. Und ja, dass sie gewinnen, geht absolut in Ordnung. Wenn sie den Titel verloren hätten, wenn dann wäre es auf der Hauptcard, hätte Sinn gemacht. Und mit der Knieverletzung haben sie ja jetzt den, ja, wie heißt es schon, der rote Hering. durch das werden sie den Titel verlieren. Und ich will sie aber noch nicht gegeneinander sehen. Ich hätte Candice und Indy gegönnt, weil ich sie heelisch eigentlich wirklich gut finde. Und ja, fühlte sich kürzer an, als es eigentlich war. Also, weil sie es gesagt hat, es hätte 4 Minuten gedauert, hätte ich auch gesagt, ja, stimmt.
Ja.
Aber ja, das Match war da und ich glaube, das könnt ihr auch auf YouTube sehen.
Ja, müsste auf jeden Fall, weil der Countdown auch auf YouTube lief. Ich gucke gerade bei den Statistiken. Also ich glaube, alleine der WWE-Fahrplan hilft halt Jade auch ein bisschen. Seit ihrem, wenn wir jetzt mal den Rumble ausklammern, Hat sie ja erst bei WrestleMania sozusagen ihr richtiges Debüt in Anführungsstrichen gegeben. Seitdem hat sie in der WWE jetzt in den knapp 2 Monaten 15 Matches bestritten. Nur mal zum Vergleich, in ihren über 3 Jahren bei AEW ist sie bei knapp über 60 angelangt gewesen. Also
ist halt immer interessant, wie sehr man sie umtrainieren musste. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Aber ja, sie wurde in Multi-Man oder Multi-Person-Matches gesteckt. Und ja, das passt, so lernt sie und man baut sie behutsam auf.
Ja.
Was auch nicht immer so der Fall war.
Nee, das ist richtig. Wie gesagt, das war jetzt der Kickoff kurz und bündig. Fällt mir gerade auf. Ich habe natürlich jetzt vergessen, da einen Timestamp zu machen. Dann ist halt das jetzt einfach der erste Timestamp vor Gespräch und Opener einfach. Wir haben jetzt nicht so lange drüber. Dann setze ich jetzt mal hier den ersten für das erste Match. Beziehungsweise ich sollte vielleicht noch ganz kurz die offiziellen Sachen hier noch reinbringen. Wir waren in Jeddah, Saudi-Arabien, im Jeddah Superdome. Ich habe keine Ahnung, wie viele drinne waren.
Als Genickbuch steht auch nichts.
Nö. Ich gehe mal davon aus, also die letzten Shows waren immer so irgendwo zwischen 10 und 15. Das halte ich hier auch für eine realistische Zahl, weil das Ding zwar relativ groß wohl ist, aber man gesehen hat, dass sozusagen die, was ja bei den US-Sachen und so ist, dass du ja da auf diese, ich sag mal, mehreren Ebenen am Rand hast. Das hast du hier nicht so. Es geht da sozusagen nicht so viele Etagen nach oben. Als Kommentatoren hatten wir Corey Graves und Michael Cole. Angefangen hat es mit dem WWE Women's World Title Match. Liv Morgan schafft's nach 15,5 Minuten Becky Lynch den Titel abzunehmen. Wie nicht anders von mir erwartet. so ein bisschen muss ich das Dominik auf die Fahnen schreiben lassen, der eigentlich dafür sorgen wollte, dass Liv vom Titel fernbleibt. Aber er hat am Ende einen Stuhl mit reingebracht ins Spiel, den eigentlich Becky einsetzen sollte nach seiner, nach dem, was er, so wie er es wollte. Aber ist am Ende ein DDT, müsste es gewesen sein, auf den Stuhl gab. Auf jeden Fall ist Becky drauf gelandet. Dann gab es noch den Oblivion und den Titelwechsel. Und das Endbild fand ich sehr schön. Dominik steht vorm Ring und hinten im Ring sitzt Becky und ist angepisst. Und Dominik guckt da auch so ein bisschen so, oh oh, das gibt Ärger mit Mami. Wie fandest du denn das Match?
Also ich finde super, dass Britney Spears jetzt World Champion ist.
Ich habe überlegt, welcher Song.
Keine Ahnung.
Wo sie das rote anhatte. War
es nicht beim Konzert mal? Toxic oder nee?
Aber
nee,
Toxic war Flughafen. Egal, auf jeden Fall aus einem der Videos, wo sie das rote. Upset
Hit Again, glaube ich, war das. Und ich weiß nicht, ob das jetzt sexistisch ist oder nicht. Es ist auf alle Fälle nicht so böse gemeint. Aber ich sage es jedes Mal wieder. Ich finde die Outfits teilweise besser als das, was sie normal anhaben. Weil ich sag, Jake Cargill und Bianca Belair, rein die Form mit den aufgedruckten Sixpack und so weiter, oder auch Nia Jax sah viel besser aus, oder Lyra Valkyria. Ich weiß nicht, die fielen mir besser. Das ist also, halt, ja,
Geschmackssache. Wo es mir richtig aufgefallen ist, ist bei Lyra, bei der mir das echt gut gefallen hat, auch wenn ich sag mal, so wie gerade bei Liv, so mit diesem Lack und Leder, das ist nicht so meins. Normalerweise.
Aber du, Letztes Jahr hatte es ja Rhea Ripley auch.
Je, wie gesagt,
sah viel besser aus.
Manchmal, bei manchen, da macht es dann Klick. Und gut, das hat bei mir zum Beispiel bei Lyra, fand ich, sah das echt gut aus. Wie gesagt, Bianca und Jada sah das Outfit auch echt gut aus. Naja, hat ja manchmal so ein, ich sag mal, so ein Ganzkörper-Ding ja durchaus so hier halt vielleicht ein bisschen. Manchmal ja, dann halt so.
Ausschnitte, durchsichtig und so
ja,
weiter.
Ja, so ein paar Netzteile, die jetzt hier sozusagen nicht. Aber ja, wie gesagt, manchmal sieht das echt besser. Und gerade bei Jade, bei den normalen Outfits, ne, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Mode, aber manchmal sieht das halt so aus, so eine falsche Bewegung und da fällt alles oben raus, weil das halt wirklich so auf. So auf Kante genäht ist, wie man so schön sagt.
Bei Jake Cargill fand ich halt das an, als ich das Outfit anhatte und da drückt es immer noch den Sixpack durch, also Respekt. ja, okay, zum Match. Ja, ich habe nichts anderes erwartet und Dominik hat ja im Kickoff oder im Countdown hat er gesagt, er wird dafür sorgen, dass der Titel weg von Liv Morgan bleibt, bis ich Mami den Titel wieder zurückholen kann. Ja, dann wussten wir, was passiert. Und es gab in den letzten Wochen immer wieder so Aufeinandertreffen. Im Hintergrund, es wird wer interviewt. Dann kommt Dominik aus dem Raum raus und danach hinter Liv Morgan. Und ja, sie bauen da schon wieder irgendwas auf. Und so, ja. Gefühlt, wir haben es alle gesehen. Ja, das ist passiert und so weiter. Und dann irgendwann in 2 Monaten, dann macht es mal Klick und dann wird alles aneinandergereiht. Und man denkt sich, ja, wieso ist mir das eigentlich das nicht aufgefallen oder das? Und das machen sie momentan gut oder ja, in letzter Zeit sehr gut und das freut mich. Das Einzige, was halt am Anfang fand ich, dauerte es ein bisschen, bis sie Chemie aufbauten. Da war ein bisschen, ja, wir sagen nicht saubere Reaktionen. Kleine Missverständliche. Becky hat sehr laut gecallt. Ja, John Cena wäre stolz drauf. Und zum
war
Schluss
bestimmt
dann
auch anwesend, nur man hat ihn nicht gesehen.
Das sieht man ja John Cena nie. Und Liv Morgan schafft es nicht, den Stuhl rauszuschmeißen. Aber ja, es hat Becky kann ja, stolzen Hauptes jetzt dann in ihre Pause gehen, die sie auch wollte. Hat aber danach gleich ihr Rückmatch gefordert. Und ja, das glaube ich ist dann, wenn ihr das live hört, morgen bei Raw, wenn ihr das in Konserve hört, gestern oder Montag bei Raw. Ja. Das war es eigentlich schon. Ich finde es wichtig, dass sie den Titel gewonnen hat. Dass sie jetzt nochmal einen Umweg über Becky Lynch gehen, hätte ich nicht gedacht, hätte es auch nicht gebraucht. Aber ja, sie haben das, ich sag mal, optimal genutzt, um das mit Dominik mehr aufzubauen.
Ja, und wie gesagt, das auch früher oder später zu Liv dann wechseln musste, damit man dann die Story Richtung Rhea denn wieder aufnehmen kann, war irgendwo abzusehen.
Eine hergeholte These. 2024 SummerSlam Leitermatch um das Sorgerecht für Dominik zwischen Rhea und Liv Morgan. Das wäre mal was.
Ja. Ja, nebenbei kam hier gerade noch eine Meldung. Alex wäre eigentlich auch mit bei gewesen, aber der hat sich erkältet und hat kratzige Stimme. Ja.
Gute Besserung, Alex.
Ja, das habe ich ihm auch gerade geschrieben. Aber wo du gerade, ich glaube, du hast SummerSlam erwähnt. Wenn nicht, habe ich mir gerade eingebildet, aber das ist auf jeden Fall gerade eine Synapse.
Nee, ich habe es erwähnt, weil es wurde ja auch SummerSlam 2026 angekündigt.
Ja.
Also nicht der überübernächste.
Ja. Was mich auch sehr, sehr verwirrt hat, als sie das angekündigt haben, da musste ich echt dreimal überlegen, warte mal, 26? Wir haben jetzt 24. Ja. Das hat Das hat zu lange gedauert. Ich schieb's aber darauf, dass aktuell hier relativ warm ist. Ja, 2 Tage in Minneapolis, Minnesota.
Endlich, endlich in Minnesota.
Ja.
Damit dürfte aber auch raus sein. Vielleicht haben sie deswegen angekündigt, dass sie halt nicht eine WrestleMania für Minnesota fordern und so weiter. Deswegen bekommen sie jetzt in 2 Tagen SummerSlam.
Ja.
Und ja.
Sie, also, es haben ja die Spatzen vom Dach gepfiffen, wie man immer so schön sagt, eigentlich schon seit Monaten, dass eigentlich Minnesota WrestleMania nächstes Jahr kriegen sollte. Mhm. Und dann kam irgendwann so, irgendwo sind da im Getriebe Steinchen reingekommen. Und ich habe es nur so nebenbei immer mal so mitgekriegt, dass in Minnesota bzw. in Minneapolis mehrere Großveranstaltungen zumindest mal in Erwägung gezogen wurde, die dahin zu vergeben, aber da unter anderem mit Uber irgendein Problem war. Und
vor allem die Kälte.
Ja, gut, das kommt halt bei WrestleMania dann auch nochmal so ein bisschen hinzu. Aber wie gesagt, dass da mehrere Großveranstaltungen, die zumindest überlegt haben, dahin zu gehen, rausgezogen haben, die Idee, und weil es da halt auch mit der Stadt irgendein Problem gegeben haben muss. Wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so drin, aber irgendwas war da wohl hinter den Kulissen auch. Und ja, dann hat man jetzt halt wahrscheinlich so als, hey, ne, so, wie sagt man so schön, als Friedenspfeife, hey, kriegt er halt anstatt WrestleMania SummerSlam, kriegt er auch 2 Tage, passt.
Stell dir mal vor, es ist ja jetzt 24, also dieses Jahr ist ja der SummerSlam in Cleveland, Ohio. Und 25 wurde auch ja erwähnt, da ist noch kein Veranstaltungsort festgelegt.
Ja.
Und der SummerSlam ist ja im Sommer, also sprich Ende Juli, Anfang August.
Mhm.
Und jetzt rein theoretisch, für die WrestleMania in London dürfte es ja auch sehr kalt sein.
Oh.
Jetzt lass sie ein SummerSlam 2025 nächstes Jahr in London machen, 4 Wochen vor AEW All In. Boah, dann werden die Leute kotzen. Nur damit ihr es gehört habt. Sowas geht mir im Kopf vor.
Cole und Graves haben ja das auch so ein bisschen erwähnt, also ja. Mit 26 und bei 25 so, ja, da steht ja noch nichts fest. In dem Moment habe ich so gedacht, da sagen, aber wir können es euch jetzt sagen, nächstes Jahr SummerSlam findet in Saudi-Arabien statt. Also, sagen wir es mal so, ich gehe ganz stark davon aus, für 25 haben sie schon konkrete Pläne, die halt noch nicht hundertprozentig fest sind. Die
hieß nicht Next Royal Rumble?
Nee. Also, bisher noch nicht.
Nee, weil das hieß es mal. Als heißer Favorit drauf.
Meinst du jetzt Saudi-Arabien?
Ja.
Also das war jetzt nur eine Meldung in den letzten 1-2 Wochen, dass die Saudis gerne einen der Big Four hätten. Rumble, WrestleMania. Und dass man da zumindest in Gesprächen ist. Deshalb war so mein erster Gedanke, dass man halt 26, da wird doch nicht für 25. Aber ja, so ich gehe ganz stark davon aus, entweder Saudi-Arabien für ein SummerSlam nächstes Jahr oder die machen halt einen der großen Big Four nicht in Nordamerika. Und da werden halt, ne, klar, Europa mit London zum Beispiel. Aber ich sag's auch ganz ehrlich, nach Entwicklung in letzter Zeit, wobei da SummerSlam vielleicht als, ich sag mal, Generalprobe zu früh käme, da würde man wahrscheinlich erstmal mit dem B-Pay-Per-View anfangen. Aber ich sehe den Tokyo Dome auch nicht komplett chancenlos. Man hat jetzt auch eine erste kleine Tour in Japan angekündigt. Ich glaube, das erste Mal seit 5 Jahren. Man ist aktuell, arbeitet man schon so ein bisschen mit, unter anderem mit Marigold, mit Ogawa zusammen. Cyberfight, die Firma, die der Wrestle Universe sozusagen gehört, wo Noah, Tokyo Joshi Pro, DDT auch komplett mit zugehören und auch unter anderem Marigold und einige andere Ligen laufen, haben vor ein oder zwei Wochen einen neuen Präsidenten bestimmt. Und einer der Stichpunkte war, dass man Zusammenarbeit mit der WWE intensivieren möchte. Also, ne, das sind so alles so Sachen, so diese kleinen Zahnrädchen, die sich in Bewegung setzen, wo ich sehe, dass spätestens 25 da vielleicht auch was Größeres. Aber SummerSlam wäre zu früh, glaube ich. Ich glaube, da würde man erstmal mit einem B-Pay-Per-View in einem der größeren Hallen, zum Beispiel die Sumo Hall, wo Marigold nächsten Monat eine Show hat, würde man da erstmal reingehen. Da passen auch so 15.000, 16.000 rein, wenn man die richtig voll macht. Und dass man erstmal sowas sozusagen testet, bevor man jetzt halt in die ganz große geht. Aber ja, mal gucken.
Ja, der SummerSlam nächstes Jahr ist in Berlin im Olympiastadion. Das wissen wir alle.
Ich glaube, dann gehen sie eher nach Frankfurt.
Nee, wieder in Schalke.
Ja, oder das. Aber wie gesagt, ne, da so irgendwo in dem Bereich, weil du da halt auch so die ganzen, ich will gerade sagen, die ganzen zugezogenen, nee, wie heißt das, den Einzugsbereich hast du da halt auch. Mhm. Dadurch, dass halt auch so Sachen wie Frankreich, ist ja alles, ne, das ist ja alles da so relativ nah dran, viel größer.
Das kann man, das hört sich jetzt blöd an, aber bei uns ist es eh so nah zusammen.
Ja.
Da ist uns ein innerdeutscher Flug ist bei uns kürzer als, was weiß ich, die zwei nächsten Großstädte in den USA.
Ja, ich glaube, wenn du Texas auf Europa packst, ist Texas alleine schon ein ganzes Stück größer, also zumindest als Deutschland, wenn nicht sogar noch ein paar Länder mit obendrauf.
Ja.
Also ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aber wie gesagt, ne? Nächstes Jahr SummerSlam, also ich gehe davon aus, dass da demnächst auch noch eine Ankündigung kommt. Das wird da und das wird nicht irgendwie sowas wie New York, San Francisco oder sowas sein. Da kommt irgendwas anderes, glaube ich. Aber ja, da können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Aber was ich eigentlich fragen wollte, SummerSlam 2 Tage. Yay oder nay? Ich kann schon mal sagen, Nicole hat so gesagt, so, ach nay.
Ja, Nicole, die ist ja...
Der ist das wieder zu viel.
Ja, aber es sind wahrscheinlich in 2 Tagen genauso viele Matches wie AEW heute Nacht.
Das ist durchaus möglich, ja.
Ja, also sie halten sich ja immer an die 3, maximal 3,5 Stunden und das kann man in 2 Tagen dann schon mal schauen.
Ja.
Wir werden es sehen, wir werden es abwarten. Wer weiß, was in 2 Jahren ist. Vielleicht ist wieder eine Pandemie und dann sind wir froh, wenn ein bisschen Wrestling kommt.
Ja. Apropos Pay-Per-Views, auch noch so eine kleine Sache. Ich glaube, es war Dana White, der irgendwo in einem Interview ein paar Pläne von TKO angedeutet hat, dass man gerne demnächst anfangen würde, sozusagen TKO-Wochenenden zu machen. Mhm. Also freitags SmackDown, samstags UFC, weil UFC läuft meistens samstags und sonntags dann WWE. Weshalb jetzt viele wieder so, denn so, oh nee, die Pay-Per-Views wieder auf einem Sonntag, am Samstag war jetzt so schön immer. Da würde ich aber auch erstmal sagen, abwarten, Tee trinken. Dana White erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Aber ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass TKO das gerne hätte, sozusagen so eine Kombi-Deals anbieten. Gerade so, wenn man für die großen Shows, wo man dann halt auch Geld von den Städten bekommt, wäre das mit Sicherheit durchaus lukrativ für TKO, da das Kombi-Angebot zu haben. Aber ich würde da noch abwarten, bevor ich da, wie viele jetzt schon wieder so einen halben Trauer Marsch-Song schreiben. Wie gesagt, abwarten, Tee trinken. 2 Tage bei den Big Four hätte ich ehrlich gesagt kein Problem. Auch Royal Rumble. Ein Tag der Damen-Rumble, der andere Tag der Herren-Rumble. Dazu jeden Tag
18.
3 Matches oder 3, 4 Matches noch zusätzlich. Jeden Tag ein World Champion, ein Damen-Champion, einmal Tag Team Champions. Da bist du halt im Endeffekt auch schon mit deinen 2,5, 3 Stunden voll. Also möglich. Und ganz ehrlich, hätte ich auch kein Problem mit. Aber gut, man muss ja eh sagen, also über zu wenig Wrestling können wir uns ja eh nicht beschweren. Es ist eher, dass teilweise zu viel läuft. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Match. Bevor ich es wieder vergesse, da gibt es natürlich wieder einen Timestamp. Wupp. Intercontinental Titelmatch, Triple Threat. Sami Zayn, Bronson Reed, Chad Gable. 13,5 Minuten. Und Sami Zayn kann verteidigen, was ich auch so getippt habe. Wer mal Strategie wissen möchte, ich hätte durchaus mit einem Titelwechsel, hätte mich nicht überrascht, vor allem halt Richtung Chad Gable, bei dem ich mir sicher bin, dass der irgendwann noch folgt. Aber weil ich mir sicher war, dass Liv morgen den Titel hier einen Titel gewinnt und ich bei 5 Matches nicht 2 Titelwechsel erwartet habe, habe ich gesagt, okay, Sammy verteidigt. Außerdem ist er so ein halber Lokalpatriot. Lokalmatador, so rum. Von daher freut es da die Saudis halt auch, wenn Sammy gewinnt. Und Gable machst du denn eher vielleicht in Glasgow oder bei Money in the Bank in einem Einzelmatch. Ist zumindest jetzt mal so mein Gedanke. Ansonsten, das war auch wieder ein schönes Match. Am Ende will Gable, dass Otis Zayn eine verpasst. Otis ziert sich so ein bisschen, als er denn doch endlich passiert, es doch endlich machen will. Passiert natürlich, was passieren muss. Er will eigentlich Zayn clothesline, trifft aber Gable, der hinter Zayn stand und Zayn festgehalten hat. Und das war eine Clothesline, die hat schon ordentlich geschallert. Und Sammy kann dann, schafft es dann in den Ringen, wo Bronson Reed, das ist mein kleiner Kritikpunkt, am Ende von dem Match schon sehr lange, weil die Szene außerhalb halt ein bisschen gedauert hat, sehr lange, sehr groggy in der Ecke hing. Und dann halt Zayn rein und einfach den Helluva-Kick ins Ziel bringt und das Match gewinnt. Da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass vielleicht Bronson da noch einmal ausweichen kann und man noch so 1, 2 Aktionen, bevor dann halt der Helluva-Kick sitzt. Das wäre jetzt, das ist schon so der große Kritikpunkt, den ich habe.
Gut, die hat aber vorher ordentlich eingesteckt. Ja. Der Moonsault ging daneben und der Triple German Suplex, der fantastisch war, den hat er eingesteckt. Drum, ja, das ist halt Wrestling. Wir hatten schon mal das ein Dolph Ziggler 5 Minuten im Ring lag nach einem Scorpion Drop, wie heißt der, vom Sting?
Scorpion Death Drop.
Genau. Das hatten wir schon mal. Das ist halt Wrestling. Das hat mir jetzt wenig gestört. Ja. Ich habe einen Freund von mir geschrieben, der auch gesagt hat, ja, heute kommt der Turn. Nee, das macht dann auch keinen Sinn. Der Turn soll erst kommen, wenn Chad Gable den Titel hat. Und für mich war es vollkommen klar, dass hier Sami Zayn den Titel gewinnt, Titel verteidigt, weil wenn er muss Jack Gable den Titel im Einzelmatch gewinnen und das ist einfach nicht Sami Zayn-like, dass er einen Titel verliert, wenn Chad Gable einen Bronson Reed pinnt oder umgekehrt. Mhm. Wenn dann kriegt er selber auf die Schnauze und verliert selber als Mann. Und ja, das Match war echt stark. Und ich sag auch, dass Jack Gable den Titel dann an Otis verlieren wird. Das ist kein Long-Term-Booking von mir.
Ja.
Das Match war absolut sehenswert.
Ja.
Und ja. Gerne mehr davon. Vor allem, was Jack Gable in letzter Zeit leistet. Ja. Großartig.
Ja. Dann springen wir direkt weiter zum nächsten Match. Und da sind wir dann beim Finale der Damen. Nia Jax, die sich am Vortag, wie gesagt, gegen Bianca Belair durchsetzen konnte und ins Finale eingezogen ist. Lyra Valkyria, die sich am Montag fürs Finale qualifizieren konnte, in einem Match gegen Io, wenn ich jetzt nicht gerade kompletten Blackout habe.
Ja.
Und ja, das Match ist genau so verlaufen, wie ich es erwartet habe. Nia ist halt die große, dominante, und Lyra ist halt das kleinere Babyface, ne? So David gegen Goliath. Am Ende oder immer mal wieder so Momente, wo man denkt, so, na, vielleicht schafft es Lyra jetzt an der Stelle. Aber am Ende ist es halt so ein bisschen, dass eine. Also Nia wollte schon ihren, ich möchte es mal den Banzai Drop nennen, zeigen, aber Lyra ist nochmal hochgekommen, wollte dann so eine Turnbuckle Powerbomb, hat es da lange versucht und irgendwann hat Nia Schwung geholt und hat, während sozusagen Lyra noch so halb stand und an ihr gezogen hat, sozusagen den Banzai Drop durchgezogen. Das
da kann man doch nicht wirken. Das ist... Also Respekt.
Ja, also das sah halt auch aus so wie Autsch. Also das war so, ja, jetzt, wer hat den großen Spachtel, um jetzt Lyra da wieder wegzukratzen? Ja, Match geht knapp unter 10 Minuten. War genau das, was ich erwartet habe, wie gesagt, vom Ablauf her. War eins der besten Jax-Matches, die wir wahrscheinlich bisher hatten. Und ja, Erwartungen erfüllt. Der Gewinn für Lyra wäre es zu viel gewesen. Also ich fand schon den Finaleinzug schon so kurz vor zu viel. Aber es hat halt gepasst, dass man sie als Gegnerin für Nia hier nimmt. Also dieses Babyface. Ich hätte sogar so ganz, also wenn Becky den Titel nicht verloren hätte, dann hätte ich sogar mit einem Sieg von Lyra leben können, weil man dann halt Becky gegen Lyra hätte machen können um den Titel. Da ja Lyra es auch war, die Becky den NXT-Titel abgenommen hat, ne, beide Irinnen, da hätte man halt eine passende Story gehabt. Das wäre durchaus gegangen, aber so passt das schon. Und naja, sehr wahrscheinlich gegen Bayley beim SummerSlam. Das ist auch vollkommen okay. Und ich habe so ein bisschen Sorge um Bayleys Titelrun. Also, mich würde ein Sieg von Nia Jax jetzt nicht überraschen.
Nee. Ja.
Du warst auch zufrieden, ja, mit dem Match?
Das Match war viel, viel besser als erwartet. Und ich finde, naja, seit sie zurück ist, macht sie einen sehr guten Job. Auch das Match gegen Rhea Ripley beim letzten, also wenn, ja, vor 3 Monaten.
Ja, Elimination Chamber in Perth.
Ja, genau. Das war auch stark. Drum, ich verstehe oft den Hate nicht. Sie hat sich sehr, sehr, sehr verbessert und ja. Gern mehr davon, und es war halt, wie du sagst, das klassisch Underdog gegen sehr, sehr bösen Heel, und ja, richtige Sieger, und ich freue mich auf den SummerSlam.
Ja, Bayley sollte da auch wieder eine gute Gegnerin für werden, und egal auch, wer von den beiden das Match gewinnt, ich meine, storyline-technisch dürfte das auch wieder von der Match-Story her ähnlich werden. Aber da ist auch am Ende wieder beides, ist da mehr als möglich, als Ausgang glaubwürdig. Entweder Bayley, die sich halt gegen sozusagen die Übermacht durchsetzen kann, oder naja, die gewinnt. Beides da möglich und stand jetzt auch, wäre es auch vollkommen okay. Ist jetzt natürlich noch ein bisschen hin, ne? Kann noch Sachen noch passieren. Und gerade bei SmackDown gibt es ja einige Damen, die da noch so in der Verlosung mit drin sind, auch mal. Also ich sehe halt auch eine Tiffany Stratton da irgendwann da so ein bisschen mehr noch mit eingreifen. Und ja, mal gucken. Aber wie gesagt, Match war vollkommen okay. Und ja, gucken wir mal, wie es mit Queen Naya so weitergeht. Dann können wir ja direkt mit den Herren weitermachen.
Ja.
Mit dem King of the Ring Finale der Herren, beziehungsweise King of the Ring ist ja dann schon klar, dass es die Herren sind, weil das andere ist ja Queen of the Ring. Gunther.
Bist du mal ein Fuchs.
Ja, ne? Gunther, der sich am Montag gegen Jey Uso qualifiziert hat für das Finale, gegen Randy Orton, der sich bei SmackDown gegen Tama Tonga durchgesetzt hat. Nicht so wirklich überraschend, nachdem Gunther durch war, war erwartbar, dass es Randy Orton wird, weil Gunther gegen Tama wäre komisch gewesen. wär's Jay geworden, wäre beides möglich gewesen. Also Jay gegen Tama hätte ich im Finale auch durchaus mir vorstellen können, mit sehr offenem Ausgang, weil ich auch durchaus interessant gefunden hätte. Aber ja, Gunther gegen Randy ist halt so ein Match, ne? Jetzt war eine gute Gelegenheit, das auch ohne größere Fehde mal zu machen. Und man hat denen auch ordentlich Zeit gegeben mit 22 Minuten. Und dann
gibt es auch ein Rückmatch.
Das ist richtig. Und die beiden haben halt auch geliefert. Wäre da nicht das Finish gewesen und der Einroller so ein bisschen, vor allem auch aus der Kameraperspektive beim Pin schon sichtbar, dass die Schulter oben ist und der Referee halt genau davor liegt und man so denkt so, alter Junge, warum siehst du das nicht? Weil sonst genau bei den Sachen halt die Referees dann auch so oft so, ey, die Schulter ist noch nicht richtig unten. Das hast du, wo ich dann auch so gedacht habe, so, war das jetzt vielleicht sogar wirklich so geplant?
Das glaube ich nämlich auch.
Und mal gucken. Die Kommentatoren sind dann auch relativ schnell darauf eingegangen. Ich überlege gerade, wurde sogar Gunther denn noch im Backstage-Bereich dazu befragt?
Triple H, das gab es in einem Exklusivvideo dann.
Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Ja. Aber irgendwie war da, glaube ich, noch während der Show auch noch irgendwie eine Reaktion irgendwo. Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, gab es dann ein bisschen später ein Video mit Triple H, bei dem der auch so ein bisschen drauf eingegangen ist. Und da sag ich mal, im besten DFB VRR-Manier, so, ja, ne, da ist vielleicht ein Fehler passiert. Jetzt gucken wir mal, wie das passieren konnte. Aber ich glaube, ne, so wie ich die beiden einschätze und gerade in Gunther, der will das denn natürlich auch richtig rücken. Und jetzt ist Randy aber noch so ein bisschen angeschlagen. Wenn der wieder fit ist, dann gucken wir mal, dass wir dann nochmal ein Match machen. Und ne, dann kann ja der Gunther das nochmal beweisen, dass das so alles so richtig ist, wie es sein sollte. Und ja, jetzt muss man sagen, mal gucken, wann das denn stattfindet, weil Gunther ist ja bei Raw, Randy bei SmackDown. Also ist jetzt die Frage, schickt man denn mal Randy zu Raw für einen großen Main Event bei einer Raw-Ausgabe oder macht man das halt zum Beispiel bei Clash at the Castle, wenn Randy bis dahin fit ist? Ich weiß halt nicht, ob der wirklich so ein bisschen angeschlagen ist. Der hat auf jeden Fall beim Knie ein bisschen abgetaped. Aber wie gesagt, das kann halt auch wieder alles eine Story technisch gewesen sein. Oder halt vielleicht sogar für Berlin, dass man...
Nee, das ist ja nach dem SummerSlam. Da hat der Gunther schon sein Titelmatch beim SummerSlam.
Stimmt.
Das macht ja gar keinen Sinn.
Ich war jetzt gerade so, stimmt, nach Ich war jetzt gerade darauf, dass Berlin ja noch vorm SummerSlam ist, aber Money in the Bank ist noch da vorne. Mhm. Ja.
Wo ist Money in the Bank?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht außerhalb der USA zumindest. Aber das finde ich raus. Dass man das denn da vielleicht macht. Oder sind die diesmal in Toronto? Ja, ich wollte gerade sagen, die sind in Kanada.
Das ist doch außerhalb der USA.
Ja, also ich sag mal so, Toronto ist so nah dran an den USA, das ist halt, das ist einmal über die Grenze gespuckt. Also, vielleicht das, ich gucke gerade, 6. Juli, ist auch gar nicht, 6. Juli, stimmt das?
Ja.
Achso, warte mal, jetzt
haben wir ja den... Das sind dreimal drei Wochen.
Ja.
Und Ende Juli ist es schon das SummerSlam.
Ja. Geht jetzt alles ratzefatze. Dass man das halt bei einem der beiden, wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, ne, was mit Randy ist. Wenn da wirklich was ist, dann mal gucken. Aber wenn jetzt nichts, dann kann man das bei einem der beiden Shows machen. Und theoretisch ja dann sogar nochmal diesen Number One Contender Spot vielleicht aufs Spiel setzen. Falls man denn doch so merkt, so, ja, wir würden schon gerne Günther weiterhin als King of the Ring haben, aber vielleicht den Titelshot doch eher Randy doch noch geben oder so. Mal gucken, wie gesagt, das ist halt das Praktische. Die Sachen sind alle relativ offen. Denn zum Beispiel ein Randy Orton gegen Cody Rhodes beim SummerSlam um den WWE-Titel fände ich so oder so eine gute Idee. Was halt auch ohne großes Vorgeplänkel, ohne große Fehde aufgrund der Vorgeschichte der beiden easy ein großer Main-Event wäre. Abwarten, Tee trinken, wie es da genau weitergeht. Aber das Match an sich, die 22 Minuten, das war echt schön. Ich hatte Spaß. Das war so ein bisschen oldschool. Es wurde geklatscht. Und Gunther durfte Gunther sein. Randy hat seine Sachen gemacht. Alles schick. Jetzt gucken wir mal, wie der Stefan hier noch die Match-Analyse zum Höhepunkt bringt.
War ein Höhepunkt. Für mich irgendwie mein Match of the Night. Das war halt typisches Gunther-Match. Er hat immer wieder angedeutet, er setzt sich die Krone auf. Er gewinnt den King of the Ring und setzt die Krone nie auf. Im Backstage-Segment vergisst er sogar die Krone irgendwo. Und dann sagt er, ja, das ist ein schönes Teil, nicht, oder? Passt, ja, schönes Teil. Und nimmt es mir mit. Also auch ganz komisch. Das mit Randy Ortons Knie, der wurde ja von der Bloodline attackiert. Und hatte auch das erst einen Tag davor das Match. Das ist halt, schätze ich mal, mehr oder weniger Storyline. Also der hat sich da komplett alles zerfickt. Und ich denke, was ich noch sagen will, mir hat das Finish sehr gut gefallen. Es kam der RKO, Out of Nowhere, der zweite. Und Randy Orton zieht sein Knie quasi hoch, weil er das nicht belasten kann. Und Gunther kickt aus, indem er mit der Faust gegen das Knie trischt und Randy Orton da ja von ihm runterbekommt, mehr oder weniger. Dann das Crucifix, das ich ewig schon nicht mehr gesehen habe. Ja, führt zum Sieg. Das ist jetzt so wahr. Ich glaube nicht, dass es ein Gunther und Randy Orton passiert, dass sie das versehentlich machen. Ich glaube es einfach nicht. Ansonsten ein bockstarkes Match. Ich finde es momentan so geil, wie man Randy Orton immer abfeiert, seinen Song mitsingt. Berlin, ihr müsst Gas geben. Also, nachdem ich letztes Mal schon mal die Anfangsrufe vorgestellt habe, ihr müsst mehr bringen. Also, das kann nicht sein, das können wir nicht sitzen lassen auf uns. Und ja, Momentan ist jetzt alles wie gemalt. Gunther gewinnt bei SummerSlam den Titel und verteidigt ihn in Berlin. Vielleicht gegen Ilja, vielleicht gegen Drew McIntyre. Oder er ist beim SummerSlam, da verliert er, oder es kommt zu einem Draw mit Drew McIntyre und in Berlin ist Gunther gegen Drew McIntyre das Rückmatch. Und ja, es wird nicht alles passen. Drum, lass uns mal, ja, lass uns mal ein bisschen träumen und hoffen, dass es so ausgeht, wie es eigentlich ausgehen sollte.
Ja, das wird halt, also es wurde ja auch während der Show angekündigt, dass Drew McIntyre wieder fit ist und bei Clash in der Castle, glaube ich. Naja, beim Clash im Schloss.
At the Castle.
Auf jeden Fall in
Clash
in der alten IC-Dub Arena, also in der großen, wo sich Triple H auskennt. Alte Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Bei der, ich glaube, einer der wenigen ICW-Shows, die wir besprochen haben, wo ich zumindest mit bei war, war auch Triple H bei ICW dabei. Im Hydro Dome. Und ich glaube, Drew war damals auch da. Das war nämlich genau die Zeit, wo er raus war bei der WWE und dann auch wieder bei ICW angetreten ist. Inklusive Viper auch, die ja auch mittlerweile, also die hat das Match noch nicht sicher, aber zumindest ist da schon mal eine Herausforderung, wo jetzt so viele so, ne, Nachtigall, die Hörge der Trapsen. Da bin ich echt gespannt, weil eigentlich sehe ich Drew in Schottland eigentlich gewinnen.
Müsste fast. Stell dir vor, der gewinnt nicht.
Ja.
Die Leute flippen aus, oder CM Punk greift ein. Da ist CM Punk der Heel. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, wenn Cody Rhodes eingreifen würde, wäre sogar Cody Rhodes der Heel. Also,
ja.
Das läuft eigentlich, muss eigentlich da rauslaufen, dass er ja die Titel hier gewinnt.
Ja, vor allem, weil es halt schon beim letzten Mal bei Clash at the Castle in Wales ja auch schon viele eigentlich drauf und dran waren und das erwartet haben. Wäre jetzt vielleicht für Priest so ein bisschen schade, weil der Titelmann nicht so lang ist. Aber was dann halt auch wieder, ne, so dieses so, ja, aber der SummerSlam ist dann halt auch nicht so lange hin. Und wenn Gunther da das Titelmatch hat, dass der dann gegen McIntyre verliert, vor allem beide als Heel, da sind halt aktuell noch einige Fragezeichen, die ich sehr spannend finde, sag ich mal. Da sind einige spannende Wochen, sag ich mal.
Ich finde es übrigens schade, dass erst Clash in the Castle ist und dann Money in the Bank. Weil stell dir vor, Drew gewinnt bei Clash in the Castle den Titel und meine Bankkoffer wird wieder eingecashed.
Ja.
So in alter Tradition.
Ja, so nach dem Motto, hey, warum nicht direkt
ja.
Nochmal. Tja, das wird interessant. Also wie gesagt, meine aktuellen Erwartungen sind, also wie gesagt, Drew gegen Priest ist safe. Piper wird ein Match kriegen. Müsste ja dann gegen Bailey sein, weil die ja beide bei SmackDown sind. Ja. Das sind so für mich so die beiden Sachen, die ich relativ safe sehe. Ich sehe Gunther auch in einem Match. Einfach weil der halt auch in Großbritannien so ein bisschen.
Ja, lass das gegen Orton machen.
Ja, wie gesagt, ne, wenn Orton bis dahin fit ist. Aber zumindest ne, von dem, was ich halt jetzt so, wäre halt Gunther so ein klassischer Kandidat für so ein, auch bei der Großbritannien-Show, beziehungsweise in dem Fall Schottland, für ein Match. Aber ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob man noch irgendwen hat, der jetzt so aus der Region, sag ich mal, kommt. Klar, und Seamus, auch wenn der jetzt eher Ire ist, aber den kannst du halt auch nochmal irgendwo mit reinschmeißen.
Ja, Ding, wie heißt sie? Nikki Cross.
Nikki Cross.
Es wurde ja auch das Debüt beim neuesten Video von Onkel Howdy für das nächste Event angekündigt. Also für Schottland, wenn Nikki Cross dabei sein sollte.
Da gab es ja diese Woche wieder so ein Livestream auf Twitch. Und da war irgendwann auch wieder, irgendwo hat man da wieder ein Datum rausgefischt. Wobei man sagen muss, man hat auch schon ein Datum rausgefischt, was auf King und Queen of the Ring gedeutet hat. Und das neue Datum wäre bei Raw nach Clash of the Castle. Ich
Okay.
weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, irgendwo in Texas oder so. Aber ja, gut. Wie
Texas,
gesagt.
Schottland.
Nee, das War, was danach ist. Das
Ja,
ist,
ich.
ich
Es war
glaube,
ein Scherz.
achso.
Texas, Schottland.
Ja, ich glaube, Corpus Christi war's. Ja, wie gesagt, abwarten, Tee trinken. Aber da ist wieder einiges an Bewegung drin. Und. Ja, nebenbei habe ich mal so ein bisschen geguckt, was die nächste Zeit noch ansteht. Wie gesagt, in 2 Wochen haben wir Battleground, am 9. Da werden wir auf jeden Fall dann wieder relativ zeitnah was zu machen. Da haben wir aktuell auch schon ein bisschen was anstehen, was passieren soll. North American Titel Match, Obafemi Joe Coffee Wesley.
Und der Damen,
Das North American Damen
genau.
Six-Way Ladder Match. Da haben wir bisher Fallon Henley, Lash Legend, Sol Ruka und Jade Parker. 2 Plätze sind noch frei. Ich bin mir gerade nicht sicher, was da die Quali-Matches sind. Die Damen sind ja eigentlich bekannt, wer die Quali-Matches hat. Ich bin mir noch nicht sicher, wer die hat. Und was ich sehr spannend finde, ein NXT Underground-Match, Shayna Baszler gegen Lola Weiss. Das mag ich. Überhaupt die Damen auch bei den großen Shows aktuell sehr viel. Ne, hier bei der Show in Saudi-Arabien 6 Matches, 3 davon Damen-Matches. Das ist eine Quote, wo sich andere Ligen mehr als eine Scheibe von abschneiden könnten. Das ist schon ganz okay. Mal gucken, was noch auf die Battleground-Card kommt. Und das wird dann wahrscheinlich die nächste Show mit uns beiden sein. Vielleicht Alex auch, weil der ja auch ein bisschen bei NXT muss ein bisschen mit reinguckt.
Glaube ja.
Und weil ich es gerade gesehen habe, da weiß ich schon, was ich nächste Woche mache. Weil es nicht nur Champions League Finale, sondern damit ich dann im Zweifel meine Aggression nach dem Champions League Finale wieder runterkriege, ist am 1.6. auch noch Tournament of Death. Nee, nicht of Death, Tournament of Survival natürlich. Ne, GCW. Da geht's dann wieder, da wird es wieder richtig sich zerstört. Mal gucken, wann die diesmal anfangen. Manchmal haben die schon gute Startzeiten gehabt. Ich weiß noch, ein Jahr habe ich das Tournament of Survival, da startete das, glaube ich, sogar 19 Uhr deutscher Uhrzeit. Das war echt eine schöne Zeit, um sich Leute beim Bluten anzugucken. Und einen Tag später ist dann Cage of Survival, ist ja immer direkt am Tag danach, seitdem es Cage of Survival gibt. Das ist jetzt die 3. Ausgabe. Also die nächsten Wochen, wie gesagt, da ist immer irgendwas Spannendes ist da immer.
Und schon eine kleine Jem ist auch noch vor der Tür.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Champions League Finale nächste Woche und dann gucken wir mal EM, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, an welchem Tag, wann die anfangen. Ja, und wie
Wie
gesagt,
anfangen. Das erste Spiel ist.
ja.
Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Vor einem Tag vor Clash in the Castle, Deutschland gegen Schottland.
Ach, das ist sogar das erste Spiel.
Ja,
Ach,
Deutschland ist ja
ja.
Gastgeber.
Ja, stimmt, macht Sinn. Ich sehe gerade, am selben Tag von Battleground ist auch noch Dominion. Unter anderem mit dem IWGP Heavyweight-Titelmatch Jon Moxley gegen Evil. Das hat das Potenzial, sehr viele Menschen sehr anzukotzen. Ja, das wird auch lustig. Auch wenn es wahrscheinlich im Podcast bei uns nicht zur Sprache kommt. Apropos Matches, die interessant sind. ist jetzt auch die Woche angekündigt worden. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wann. Letztes Jahr hatten, da haben wir auch mal irgendwo drüber geredet, hatten Sanshiro Takagi, der Chef vom DDT, und Minoru Suzuki ein Match in einem Shinkansen, also dem ICE in Japan.
Bullet Train.
Bullet Train, genau. Unter anderem auch mit Kenta Kobashi, glaube ich, war es, der irgendwie als Schaffner einen Gastauftritt hatte und auch noch ein paar Shops verteilt hat. Und weil die sich gedacht haben, ey, jetzt hatten wir schon Bullet Train, was könnten wir dieses Jahr machen? Straßenbahn.
Oh. Ein Flugzeug war ein Ding, Plane Ride from Hell. Das wollen sie nicht mehr.
Ja, da kannst du halt schlechter Livestream, ne? Aber ja, das wird auch wieder komplett bekloppt werden wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob die Serie fortsetzen im nächsten Jahr dann auch wieder und was sie sich dann ausdenken. Vielleicht einen Bus hätten wir noch. Und mal gucken. Vielleicht mal eine Fähre. Gibt's ja auch. Ja. Gut.
Weißt du, mich jetzt gerade getriggert hast? Du hast jetzt erst Marigold erwähnt und es gab vor 2 Wochen oder so, 3 Wochen, gab es einen Podcast mit Chris Jericho mit Experten. Die haben das Ganze, ja, das Zerwürfnis und so weiter von Stardom und Marigold und so weiter und Rossi Ogawa und so weiter, haben sie das Ganze mal beleuchtet und es erklärt für Leute, die es nicht verstanden haben, was da geht. Es wäre vielleicht schön reinzuhören, die sind sehr, sehr, sehr offen und ehrlich. Drum.
Ja.
Nice to know.
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema.
Ja.
Und der gute Rossi ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Nennen wir es mal so.
Sag mal Osprey.
Omega. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch sonst so gute, das war halt bei Stardom auch nicht. Rossi so ein Kind von Traurigkeit, gerade was so, ich sag mal, Neuverpflichtungen angeht. Deshalb finde ich es immer sehr witzig, also witzig in Anführungsstrichen, wenn jetzt so Stardom-Fans so komplett getriggert sind und sich drüber auslassen, wie doof der doch ist, weil er halt die Sachen macht, die er auch schon bei Stardom gemacht hat. Wo ich mir so denke, so, ja, vorher habt ihr euch nicht beschwert. Naja, egal. Anderes Thema. Wie gesagt, da gibt es vielleicht mal irgendwie einen Podcast zu. Die erste Show ist auf jeden Fall ganz gut, auch bei den Kritiken, soweit ich weiß, weggekommen. Kann man auch bei Wrestle Universe gucken. Heute gab es 2 Shows. Die auch bei Wrestle Universe übertragen wurden. Kann man auch reingucken. Allerdings, die habe ich halt noch nicht gesehen, weil dafür war jetzt keine Zeit. Das waren sozusagen so eher Richtung, ich sag mal so kleinere Hausshow oder hausshowigere Sachen, soweit ich weiß, ohne Kommentar. Müsst ihr halt vorher wissen, die erste Show gab es auch mit englischem Kommentar. Muss ich kurz überlegen, wie er heißt. Ich glaube, Stuart Fulton. Der auch bei Mr. Noah und so auch den Kommentar macht. Ja. Main Event Zeit, würde ich mal sagen.
Jo.
Dann sind wir hier auch durch. Machen wir hier wieder auch schön den Timestamp, so also wie sich das gehört. Und dann sind wir beim WWE. Ja, wie heißt das Ding jetzt eigentlich offiziell? Bei Cagewatch steht immer noch WWE-Titel /WWE-Universal-Titel. Ich glaube, es ist der offizielle Undisputed WWE-Titel, oder?
Undisputed WWE World Champion. Nein, ja. WWE Champion.
Ja, ich also glaub, das,
ohne
das,
Universal.
Ja, das Universal, ich wollte gerade sagen, das wurde ja, glaube ich, fallen gelassen. Cody verteidigt in unter 25 Minuten gegen Logan Paul. Auch wieder ein boxstarkes Match, wie man mittlerweile von Logan Paul erwarten kann. Interessante Kameraperspektiven. Also dieser 360-Grad-Shot von
Wie
Paul.
geil war das denn?
Ja.
Alter. Also, das, wie sind wir drauf gekommen mit sowas, aber das, ja, das ist so wie beim Rumble, wo Ricochet und Logan Paul einfach mal gegeneinander gesprungen sind. Das wird man auch öfters sehen, dieser Shot.
Ja, auch natürlich wieder schön mit der Prime-Flasche, wo mir jetzt gerade
Ja.
so beim drüber nachdenken, gab es eigentlich das Prime-Logo auf dem Ring?
Ich glaube nicht, weil es eine gekaufte Show war, oder?
Das ist nämlich eine gute Frage, weil ich jetzt so drüber nachgedenkt
Gedenkt
habe.
habe.
Ja. Und jetzt so, also wenn es das Logo gab, dann ist es mir nicht aufgefallen, was man jetzt vielleicht sogar als positiv bewerten kann. Gut, wie gesagt, das ist mir beim letzten Pay-Per-View auch irgendwie erst so kurz vor Ende vom ersten Match oder so aufgefallen, überhaupt das Logo, dass das ja da ist. Aber
Ja,
ja,
das ist
der.
halt sehr dezent
Ja.
und ja.
Ja. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie direkt die Panik ausgebrochen wurde oder ausgebrochen ist, als das angekündigt wurde, weil da ja das Logo bunt war und dann alle komplett ausgerastet sind und oh, das geht ja so nicht. Und ich dann so von Anfang an so, ja, das wird am Ende wieder, wird so das so schwarz-weiß sein, nur so die Konturen oder sowas.
Meine Kinder ist zerstört.
Ja, dann ist es halt auch genauso gekommen.
Nee, es gab kein Prime-Logo.
Okay, alles
Es
klar.
gab auch nicht die Prime Hydration Station. Gab's auch nicht.
Ich war jetzt nämlich gerade dabei, hatte gerade das Network auch geöffnet. Aber zumindest gab es irgendwo, oder war es nur Logan, der die Flaschen wieder mit bei hat. Ja. Wie gesagt, das Match war echt gut, hat Spaß gemacht. Gab immer mal so Spots, wo man so gedacht hat, so, ui, na? Ich meine, wirklich erwartbar, dass Cody jetzt den Titel an Logan Paul verliert, war jetzt nicht. Aber zumindest war immer mal so, wo halt jetzt, ich sag mal, der normale Zuschauer zumindest mitfiebern konnte, richtig gut mit Cody. Und ja, am Ende will, ich weiß gar nicht, hat er da wieder. Was hat er da wieder den Schlagring rausgeholt? Beim Ende bin ich mir.
Grundsätzlich ging es ja darum, dass Cody gesagt hat, ja, ich hätte eigentlich sehr viel Respekt vor dir, aber du kannst kein Match ohne einen Schlagring gewinnen und so weiter. Er hat dann quasi Jim Ross hat schon mal gesagt, Michael Cole den Schlagring geben, Logan
Ja.
Paul und so weiter, hatte noch einen zweiten dabei. Ja, Michael Cole ist total ausgeflippt, was ich krass fand. Was hat er? Impulsive My Ass, also als Kommentator, also das war echt gut. Und ja, später gab es noch ein ja, der Ref wurde K.O. geschlagen oder bekam einen Vader Splash ab. Und der Low Blow dann von Logan Paul gegen Cody, der hat dann wieder den Schlagring ausgepackt. Und dann. Das Einzige, was ich an dem Match kritisieren muss, dass Ibrahim Al-Hajjaj, so ein ja, Saudi-Schauspieler, Komiker, was auch immer,
Ich habe gedacht,
die
das war
hatten
einer der
eingeführt.
Kommentatoren.
Nee, das war der Gastring-Sprecher.
Ach, der war. Ja, stimmt, der.
Ja.
Ja, ich sag's ganz ehrlich, so in dem Moment so, war ich so, ja, das, da hatte ich den schon wieder vergessen, aber ja, das muss ja jetzt einer von den Kommentatoren sein.
Nee.
Ja.
Und die hatten auch Logan Paul abgelenkt und so weiter. Und Cody konnte sich dann, ja, mit dem, sagen wir es, den Crossroads konnte sich noch durchsetzen im Endeffekt. Ja, wie gesagt, das Match war echt stark. Der mit dem Crossroads von Logan Paul gegen Cody habe ich mir gedacht, ja, sie haben es aber auch schon gut gemacht. Also sie haben immer wieder angeteasert, angeteasert. Und ja, ich fand das Match sehr, sehr stark, schön berichtet. Wieder eine sehr gute Titelverteidigung von Cody, auch ein bisschen Charakterarbeit an ihm. Und ja, ich bin gespannt, wer der nächste ist. Vielleicht nochmal AJ Styles. Da gibt es ja im Hintergrund was, dass er von sich von Nick Aldis, Sir Nicholas, der Grausame, dass sich der da benachteiligt fühlt und so weiter. Und es war, wann war das? Bevor Logan Paul überhaupt verkündet wurde als nächster Gegner, das war bei einem YouTube oder Instagram Live-Video oder so von Nick Aldis und im Hintergrund schön platziert war ein Foto von Nick Aldis und Cody Rhodes bei All In, als sie den NWA-Titel ausgekämpft haben. Also, ja. Vielleicht ist er der Gegner in Schottland. Aber das glaube ich nicht. Ja. Dauert noch ein bisschen. Aber schön, dass man so eine kleine Sache immer wieder einbaut. Ja. Wie gesagt, Match hat Spaß gemacht. Richtiger Sieger und ja, Logan Paul verkauft sich halt wieder wie Gold.
Ja, das ist absolut richtig.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Ja. Wie gesagt, der bei dem 360-Grad- Schwenk, während Logan auf dem Apron, nicht auf dem Apron, auf dem Turnbuckle steht mit der Flasche. Spuckt auch noch schön in Triple H-Manier das Zeug weg und dann der Frog Splash auf dem Kommentatorentisch. Das war halt auch wieder gemalt für die Highlight-Videos. Und das ist auch so eine der Sachen, die Logan immer machen muss in jedem seiner. Einmal bitte ein Highlight Clip produzieren, den wir dann auch schön auf Social Media und sowas überall teilen können.
Vorher sagt er auch, als, ja, was wollt ihr machen? Ein Crossroads, glaube ich, auf den Kommentatorenpult. Da hat er auch gesagt, welcome to the Logan Paul Levesque Era.
Ja.
Und da kam der Cody Cutter, also, ja. Die wissen schon, was sie machen.
Ja. Jetzt ist mir gerade eine Sache noch eingefallen. Ich habe neben zu einem Match früher, nämlich bei Nia Jax gegen Lyra, gab es eine Szene, einfach weil es mir jetzt wieder eingefallen ist und ich da so zusammengezuckt bin, da wollte, glaube ich, Nia auch schon den, ich nenne es jetzt den Banzai Drop, weil
mir Nia Leute.
Ja. Ich bin halt Yokozuna-Fan. Für mich ist das immer der Banzai-Drop. Auf jeden Fall stand sie da auch auf dem zweiten Seil und wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob sie den zeigen wollte oder ob sie einfach so ein bisschen gefeiert hat. Auf jeden Fall Lyra von hinten und tritt ihr gegen den Fuß. Und das haben sie auch in der so, dass Nia denn da so ich sag mal so runter. Ja, wie sagt man, so halb im Seil hing und dann kam halt Lyra, das müsste zumindest das gewesen sein, mit dem Double Footstomp, wo sie dann auch einmal ein Cover gezeigt hat. Auf jeden Fall sieht man halt da, das sah richtig fies aus, wie da Nias Fuß, so der Knöchel so wegrutscht, während sie getroffen wird von Lyra. Da habe ich so hart zusammengezuckt. Das sind so Sachen so. Wahrscheinlich war es halt einfach nur, weil so sozusagen der Fuß vom Seil rutscht, weil er sozusagen eine natürliche Bewegung, aber in dem Moment sah das halt so aus, so, oh shit. Im Fußball hätte ich gesagt, da sind alle Bänder durch im Knöchel. Das, boah. Da hätte ich Albträume von dir gekriegt, aber naja, ging es anscheinend gut. War ja alles, ist mir gerade nur so eingefallen. Ansonsten bei Cody ist echt eine gute Frage, wer jetzt so die nächsten Herausforderer werden. Ich meine, bei SmackDown laufen ja durchaus Leute rum. Ich habe ja ehrlich gesagt auch erwartet, dass die Bloodline-Leute da vielleicht schon ein bisschen früher Anspruch anmelden. Ich sehe ja da immer noch ein Solo ist mal versuchen. Sozusagen Solo macht Solo. Ja, gut.
Weil ich immer nicht glaube, dass er der Tribal Chief sein wird.
Ja, das ist am Ende The Rock sozusagen im Hintergrund. Aber ja, wie gesagt, dass da Solo mal einen Shot gegen Cody, könnte ich mir halt vorstellen. Jetzt müsste ich gucken, wer aktuell alles im Roster auf der SmackDown-Seite ist. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, AJ kann man dann nochmal machen. Irgendwann kannst du auf jeden Fall halt Orton machen. Das kannst du halt auch wunderbar relativ kurz und schmerzlos ohne große Fehde auch so Face gegen Face, einfach aufgrund der Vorgeschichte. Und auch so mal so ein Ding so gegen Kevin Owens oder so. Einfach mal so.
Carmelo Hayes wäre noch da.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, da gibt's, das ist halt das Praktische bei Cody. Selbst, ich sag jetzt mal, die in Anführungsstrichen kleineren Gegner und selbst auch so Face-Gegner kannst du halt bei Cody immer so unter der alten Cena-Marschrichtung so, hey, hier kriegt jeder mal seine Chance, ne? Im Zweifel gibt's mal eine Open Invitational, wenn sich keiner findet. Aber ja, wahrscheinlich werden wir dabei SmackDown schon wieder ein bisschen schlauer sein. Falls Cody überhaupt bei Clash at the Castle den Titel verteidigen soll. Weil wenn wir wieder davon ausgehen, dass es da auch wieder so 5-6 Matches nur gibt, hast du halt schon im Zweifel ein paar andere Kandidaten für Matches. Aber gut, Cody ist halt aktuell, ne, ist eher so ein bisschen der Face. Da wirst du ihn halt eigentlich immer versuchen, auf die Karten draufzupacken, wenn du es irgendwie schaffst. Joa. Dann sind wir durch mit den Matches. Und dann können wir in die Fazitwertung und auch Abschlussrichtung gehen. Und ja, möchtest du anfangen mit Fazit und Wertung für die Show?
Kannst du auch anfangen, aber ich kann auch anfangen. Ich weiß eben noch nicht, was ich davon halten soll. Sehr, sehr blöd an. Es war eigentlich alles gut. Es hatte Spaß, es hatte die richtige Zeit. Es hatte auch einen Titelwechsel. Es hatte Gunther als King of the Ring. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas zwischen 8 und 8,5 geben muss. Ich schließe mich da irgendwie an dich an. Ich gebe, glaube ich, 8. Da kannst du es ein bisschen umverteilen, wenn du willst.
Ich würde mich da, glaube ich, am Ende relativ anschließen. Ja, also, ich sag mal, je nachdem, wie einem auch vielleicht so die Ausgänge gefallen, würde ich auch mit jedem mitgehen, der ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr gibt. Ich mag halt Gunther und freue mich halt über den King of the Ring. Ja, King of the Ring Gewinn von ihm. Aber so dieses, obwohl halt eigentlich alle Matches geliefert haben und teilweise auch echt gut waren. Also wenn ich mir zum Beispiel auch die Cage-Match-Wertung angucke, das Intercontinental-Titel-Match der Herren, King, also der King of the Ring und der Main Event, alle über 8 Punkte aktuell bei Cage-Match. Und die beiden Damen-Matches auch bei so um die 6, 6,5. Da muss man halt sagen, dass das alles deutlich über Durchschnitt ist. Teilweise halt, wie gesagt, die drei Matches mit einem 8 ist halt auch im sehr guten Bereich. Das würde halt normalerweise durchaus auch von mir eine irgendwas punktemäßig zwischen 8 und 9 rechtfertigen. Aber mir fehlt irgendwo so dieses kleine extra Highlight, was halt von der ey, vollkommen zufrieden, ne, kann man angucken, macht man nichts falsch mit, aber dieses so, was denn das so zu diesem, dieser kleine Funken, der das ist, wo man sagt so, ey, das musst du gucken. Wenn jetzt jemand das nicht gesehen hat und keine Zeit hat, dann sage ich, hey, ne, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du es jetzt vielleicht nicht geguckt hast. Aber wenn du die Zeit findest, dann guck's. Und das ist so gerade das, was mich sozusagen davon abhält, vielleicht noch ein Stück mehr zu geben. Auch wenn ich halt keine wirklichen Kritikpunkte habe. Wie gesagt, das haben wir vorhin schon gesagt. Das Publikum war auch vollkommen okay bis gut. Die waren mit drin, haben da ordentlich mitgemacht. Das hatten wir bei Saudi-Shows auch schon anders. Wo ich mich jetzt so gerade frage, manchmal ist man ja in Jeddah oder man ist in Riyadh, ob es einen Unterschied macht, in welchem davon ist, ob es also so ein bisschen das Publikum ist, was einen Unterschied macht, ob die in Jeddah besser drauf sind. Müsste man mal drauf achten.
Stadiongrößen, glaube ich, ist der Unterschied.
Ja, vielleicht auch das. Aber wie gesagt, ja, ich tue mich gerade schwer sozusagen mit der Begründung, aber wie gesagt, ich glaube so dieses, es hat noch irgendwas gefehlt, was es sozusagen über das, hey, das war eine gute Show, ne, alles okay, aber so dieser kleine Funken, der das auf so diese höhere Ebene sozusagen hebt, der hat irgendwo gefehlt. Aber ja, wie gesagt, ne, die Show ging unter 3 Stunden am Ende. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt's an, macht da nichts falsch. Und da habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit. Wer weiß, ob es mit anderen Shows, die an dem Wochenende stattgefunden haben werden, wenn ihr das hier als Podcast hört, oder stattfinden werden, wenn ihr hier gerade zufällig live dabei seid, ob das da auch so ist, wobei man davon ausgehen muss oder sollte, dass da die Qualität auch durchaus auf einem gewissen Niveau ist, sag ich jetzt mal.
Ja, der beliefert eigentlich immer ab. Bei
also, sagen wir es mal so,
Pay-per-views.
Wenn man auf den Stil, der da teilweise steht, wie gesagt, mich haben halt die Shows auch nicht mehr so wirklich abgeholt. Aber wie gesagt, das ist dann halt wieder diese berühmt-berüchtigte Geschmackssache, auf was man so steht. Und wenn man so 6 Stunden Wrestling gucken will am Stück, dann kann man sich halt auch ein AEW-Pay-Per-View reinziehen. Ja gut, so lange ging die jetzt meistens nicht, aber naja.
Ganz kurz.
Ja.
Bei SmackDown Roster, also du hast als Gegner AJ Styles, Andrade wäre da. Dann als Theory kannst du mal reinwerfen, wobei der einen Tag Team Titel hat. Dann Carmelo Hayes haben wir erwähnt. Grayson Waller könnte man reinschmeißen. Kevin Owens hast du gesagt. LA Knight wäre noch da. Dann Santos Escobar. Die Allzweckwaffe Shinsuke Nakamura. Und halt die Samoaner. Das wäre halt das Größte, was bei.
Ja. Gucken. Wie gesagt. Irgendwas wird da schon passieren. Irgendwer wird sich finden. Ich habe gerade überlegt, ob es. Wie gesagt, nochmal kurz überlegt, ob es noch irgendwas gibt, was so newsmäßig noch irgendwie wichtig ist. Aber ich wüsste jetzt auch nichts. Ich glaube, so vertragstechnisch gibt es jetzt auch nichts. Also Becky hat immer noch nicht verlängert, ist zumindest ein aktueller Stand. Gestern hatte Sean Ross Sepp noch irgendwie, dass er vielleicht eine Meldung nochmal zu hat. Aber da habe ich jetzt noch nichts zu gelesen, ob er irgendwas geschrieben hat. Ja, aber da glaube ich, können wir dasselbe sagen, was wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben. Seth hat verlängert. Das heißt, es gibt 2 Möglichkeiten. A, Becky verlängert. Man muss sich halt nur noch auf die Bedingungen einigen, inklusive vielleicht, wie der Zeitplan ausfällt. Oder B, sie macht erstmal eine Pause, nimmt sich erstmal 2-3 Monate. Ich meine, Seth ist ja jetzt auch ein bisschen verletzt. Dass er halt sagt, ey, ich kümmere mich erstmal um ihn. Und dann gucken wir weiter. Ne, wie gesagt, man hat ja auch ein paar Kinder mittlerweile. Sind, glaube ich, nur 2, aber ne, immerhin. Ne, da will sie vielleicht auch noch ein bisschen Zeit mit verbringen. Das sind halt so aktuell die beiden eigentlich die einzigen realistischen Möglichkeiten. Beziehungsweise, dass sie vielleicht sagt, sie hört auf, aber das wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt aufzuhören, beziehungsweise nicht die Art und Weise. Also da würde man dann eher nochmal irgendein Programm fahren, nochmal ein anständiges, um da das richtig abzuschließen.
Ich tippe immer noch auf 2. Kind.
Ja, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, ne? Dass sie da so ein bisschen drauf hinarbeiten wollen, ne? ja, gucken wir mal. Ansonsten, glaube ich, haben wir alles soweit untergebracht, was wir unterbringen wollten. Werbung haben wir auch alles gemacht. Dann würde ich sagen, ist Zeit, den Deckel drauf zu machen. Und
Jan macht den Deckel sowas von drauf.
Ja, Stefan, möchtest du dich verabschieden?
Ich möchte mich natürlich verabschieden. Ja, war jetzt extrem schnell bei uns zwei. So knapp anderthalb Stunden. Ja, passt. Ich wünsche allen, die es gesehen haben und so, die es jetzt hören, wünsche ich eine schöne Tageszeit und ja, einfach mal in den Kommentar reinschreiben, was ihr denkt. Wer wird der nächste Gegner? Wie geht's sonst weiter? Wie gefällt euch die Dominik und Liv Morgan Storyline? Einfach mal ein bisschen Feedback da lassen. Und ja, wenn ihr schon das Handy in der Hand habt, dann einfach mal bei Abgestaubt nachschauen, ob euch vielleicht auch was gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch alle noch eine schöne Tageszeit und ja, Servus miteinander.
Von mir gibt es wieder den Witz des Abends, beziehungsweise der Ausgabe. Vielleicht weiß Stefan das sogar. Was ist orange und läuft durch die Berge? Eine Wanderine. Ja, und damit sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, allerspätestens Battleground von uns beiden Hübschen. Zwischendrin wahrscheinlich noch Give Me Five. Kommt immer drauf an, auch wie Nicole Zeit hat und so. Deshalb kann davor oder danach, aber so irgendwo Anfang, Mitte Juni wird das dann auch kommen. Und ja, ne, bis dahin. Bleibt sauber, bleibt gesund und trinkt genug, weil es ist warm und da muss man trinken. Ihr wisst ja, 2 Liter, glaube ich, so das Empfohlene. Bisschen mehr, wenn ihr ein bisschen mehr geschwitzt habt, ne? Passt ein bisschen auf euch auf, ne? Weil wir wollen ja nicht hier wegen Vertrocknung Hörer verlieren. Das wäre nicht so schön. Auf Wiedersehen.